Hinter Bonner Türen. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers. Weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Ein Sommertag im Jahr 1927. Die Schwester des ehemaligen deutschen Kaisers, Viktoria von Preußen, läuft geschäftig in ihrer Villa, dem Palais Schaumburg in Bonn, hin und her. Sie ist sichtlich aufgeregt, zupft an ihrem Kleid herum, richtet sich die Haare. Sie hat vor kurzem Alexander Subkov kennengelernt und sich in ihn verliebt. Er ist ein russischer Immigrant, als Abenteurer bekannt und 35 Jahre jünger als sie. Für den heutigen Nachmittag hat er sich erneut im Palais Schaumburg zum Tee angekündigt. Für die 61-jährige Viktoria bietet er eine lang ersehnte Fluchtmöglichkeit aus ihrem einsamen Leben. Was sie nicht ahnt, ihm geht es nicht um die Liebe.
Hallo und willkommen zurück zu Hinter Bonner Türen. Heute öffnen wir die Türen zu einem Gebäude, das vor allem im letzten Jahrhundert eine wichtige Funktion für die deutsche Regierung hatte.
Die Rede ist vom Palais Schaumburg im ehemaligen Regierungsviertel. Von 1949 bis 1976 war es der erste Dienstsitz des Bundeskanzleramtes und damit des Bundeskanzlers.
Heute soll es aber nicht um diese Zeit und um die ganzen wichtigen Männer darin gehen, sondern um die Zeit, als die Villa das Zuhause einer Frau war, die heute nicht mehr ganz so bekannt ist, die aber dafür ein sehr aufregendes Leben hatte und in Bonn im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert stadtbekannt war.
Viktoria von Preußen war die Tochter von Kaiser Friedrich III. Ihr Großvater war Kaiser Wilhelm I. Und, auch nicht unerheblich, sie war die Schwester von Kaiser Wilhelm II. Ihre Mutter hieß übrigens auch Viktoria und wurde Kaiserin Friedrich genannt. Und nach ihr war die Viktoria-Brücke in Bonn benannt, die seit kurzem Guido-Westerwelle-Brücke heißt. Ihre Mutter war die Tochter von Queen Viktoria. Die britische Königin war somit ihre Großmutter. Die Familienkonstellation ist etwas kompliziert, das gebe ich zu, aber wichtig für die Story ist, dass die eine Hälfte aus dem britischen Königshaus kam und die andere aus dem deutschen Haus Hohenzollern.
Eine ganz schön berühmte Familie auf jeden Fall. Und Viktoria, also unsere Viktoria, die im Palais Schaumburg wohnte, wurde 1866 geboren und wuchs dann eben in einer königlichen Familie auf, also in Reichtum, abgeschirmt von den Problemen der Welt. Das wissen wir aus ihren Memoiren, die sie in den 1920ern schrieb und in 25 Teilen im Generalanzeiger veröffentlicht hat. Und wir greifen schon mal vorweg, wenn wir verraten, dass sie das aus Geldnot tat, denn ihr Leben hat sich über die Jahre drastisch verändert.
In diesen Memoiren berichtet sie ausführlich über ihr Leben als Prinzessin, das sowohl von vielen Feierlichkeiten, Familienfesten, Urlauben und Reitausflügen und sowas geprägt war, aber auch von Krankheit und Tod. Ihr Vater starb zum Beispiel 1888, nachdem er gerade erst deutscher Kaiser geworden war. Das Jahr 1888 ist auch als Dreikaiserjahr bekannt, da in diesem Jahr sowohl Wilhelm I., also ihr Opa, als auch ihr Vater für wenige Monate und danach ihr Bruder Wilhelm II. Kaiser waren.
Obwohl sie ja in diesem sehr politischen Umfeld groß geworden ist, schreibt sie in den Memoiren, dass sie sich nie für Politik interessiert hat. Sie sagt über sich, dass sie als ganz unpolitisches Wesen der Mittelpunkt einer großen politischen Affäre wurde, die zu vielen Spannungen in der Familie und in weiteren Kreisen führte.
Sie wollte nämlich 1883, da war sie 17, Prinz Alexander von Battenberg heiraten, den Fürsten von Bulgarien. Ihr Großvater und ihr Bruder fanden das nicht so eine gute Idee, da sie Spannungen mit Russland fürchteten, weil Alexander in Bulgarien die bulgarische Nationalbewegung anführte und somit ein Gegner des russischen Zaren war. Sie wollten einen deutsch-russischen Konflikt lieber vermeiden. Wilhelm II. Und sogar der Reichskanzler Otto von Bismarck setzten sich dann persönlich dafür ein, dass die Verlobung 5 Jahre später, also als ihr Bruder dann Kaiser war, aufgelöst wurde.
Viktoria schreibt darüber sehr dramatisch in ihren Memoiren: Mein Lebensglück wurde vom Reichskanzler bestimmt. Ihr einziger Trost sei, dass sie wisse, dass ihre Vermählung dem deutschen Staatsinteresse zum Opfer gefallen war und dass man als Prinzessin eben bereit sein müsse, ihr Glück dem Vaterlande zu opfern.
Ein Jahr später traf sie dann Prinz Adolf zu Schaumburg-Lippe, Prinz aus dem Hause Schaumburg-Lippe und preußischer General. Er war damals Leutnant bei dem Bonner Husarenregiment und die beiden verlobten sich sehr schnell. Für ihn hat sie in ihren Memoiren insgesamt aber eher weniger Worte übrig.
Das schreibt auch ihre Biografin Uta Ditschew. Von der Dramatik und den großen Gefühlen, die sie für den bulgarischen Fürst offenbar hatte, ist hier nicht viel zu merken, muss man sagen.
Mit der Heirat begann dann aber ihre Bonner Zeit, denn 1891 zogen die beiden in das Palais Schaumburg, das der Prinz kaufte und erweitern ließ. Gebaut worden war es ursprünglich für einen Aachener Tuchfabrikanten.
Victoria berichtet sehr positiv über diese Zeit in Bonn, beschreibt sie als die glücklichsten Jahre. Sie hatte eh schon ein positives Bild von der Stadt, da fast ihre komplette männliche Familie dort studiert hatte. Ihr Vater, Großvater, ihr Bruder und ihr Mann. Sie schreibt, ich gewann die Stadt bald ebenso lieb, wie es anscheinend jeder tun muss, der in ihren Mauern wohnt. Und erinnert sich an die, Zitat, sorglosen Stunden, die alten guten Freundschaften, die müßig verbrachten Tage am Rhein und die stärkenden Wanderungen in der schönen Gegend. Da können wir uns, denke ich, anschließen.
Besonders gut gefiel ihr wohl auch der Bonner Karneval. Sie und ihre Familie und Freunde trafen sich immer im Restaurant Perrin in der Wenzelgasse 50, das gibt es heute nicht mehr, und schauten sich den Zug an. Danach gab es Maskenbälle im Hotel Royal, dem heutigen Königshof, und der Lese. Victoria war als Schwester des Kaisers in Bonn natürlich sehr bekannt und auch beliebt. Sie richtete viele Feste aus und sorgte dafür, dass das Palais Schaumburg ein Mittelpunkt des preußischen Lebens in Deutschland wurde.
Tja, aber dann hatte das schöne Leben ein Ende. Der Erste Weltkrieg brach aus, für Victoria sehr überraschend. Sie sieht sich als ganz besonders betroffen von den folgenden Kampfhandlungen. Zitat, ich glaube nicht, dass die meisten Menschen sich vorstellen können, was es heißt, in einer solchen Zeit und in einem solchen Kriege königliche Prinzessin zu sein, schreibt sie. Und damit meint sie, dass ihre Verwandten der verschiedenen Königshäuser auf einmal erbitterte Feinde waren und sich bekämpft.
Ihr Mann musste an die Front und Victoria errichtete mit Hilfe des Roten Kreuzes ein kleines Lazarett in Bonn. 1916 kam ihr Mann geschwächt von einer Lungenentzündung zurück und starb. Sie bezeichnet die Zeit danach als traurige Monotonie, aber verliert wieder nicht allzu viele Worte darüber.
Nach Kriegsende wurde das Palais erst von kanadischen, dann von englischen und französischen Soldaten als Feldlager benutzt. Victoria blieb die ganze Zeit dort wohnen und arrangierte sich mit den ungewöhnlichen Mitbewohnern. Erst 1926 zogen die letzten Soldaten ab. Dabei wurden wohl auch Dinge beschädigt und Silber gestohlen. Leider, so Victoria, habe sie nicht mehr die Mittel, diese Sachen zu ersetzen.
Diese Zeit in den 20ern, also in den 1920ern, beschreibt sie als ruhig und etwas einsam. Sie wollte ihre Memoiren wohl an diesem Punkt eigentlich beenden, denn das letzte Kapitel beginnt mit den Worten: Nachdem ich die letzten Seiten meiner Memoiren beendet hatte, glaubte ich, dass die Geschichte meines Lebens nun abgeschlossen sei. Aber das Schicksal hatte noch ein neues Kapitel für mich in Aussicht.
Ja, genau. Jetzt sollte es nochmal so richtig losgehen. Mit 61 Jahren lernte sie nämlich den russischen Baron Alexander Zubkov. Wir sind uns nicht sicher, wie wir es aussprechen sollen. Wir versuchen es jetzt mal mit Zubkov kennen. Der war 35 Jahre jünger als sie und sie war völlig hin und weg von ihm. In ihren Memoiren hat sie Tagebucheinträge aus der Kennenlernzeit veröffentlicht, die zeigen, wie sie Feuer und Flamme für ihn war. Er scheint mir ein idealer Begleiter für eine Dame zu sein. Ich finde ihn sehr anziehend und glaube, dass er auch an meiner Gesellschaft froh ist. Infolge der russischen Revolution ist er verarmt, schämt sich aber seiner Armut nicht. Seine Eltern besaßen ein schönes Palais und waren sehr reich. Er erzählte mir, dass er am Abend unseres ersten Zusammenseins einen geborgten Anzug trug. Er besaß also wahrscheinlich keinen Pfennig. Ich bewundere diesen Freimut. Hoffentlich bleibt er einige Zeit in Bonn. Er interessiert mich sehr. Morgen wollen wir auf den Fluss gehen. Und sie schreibt dann auch noch, wir waren heute auf dem Rhein. Sascha, das war wohl sein Spitzname, und ich ruderten nach Königswinter und picknickten im Gebirge. Wie reizend ist Sascha? Ich bin neugierig, was man über eine Heirat sagen würde. Sogar Leute, welche der sogenannten Gesellschaft angehören, fangen an, mich anzustarren und zu flüstern. Aber das stört mich nicht, da ich nicht der Ansicht bin, dass sich andere Leute über meine Angelegenheiten den Kopf zerbrechen sollen.
Und dann kam der Heiratsantrag, nur wenige Wochen, nachdem sie sich kennengelernt hatten. Victoria schreibt,
was werden meine Verwandten sagen? Aber ich will alle Hindernisse überwinden. Ich denke nicht daran, mein und meines Bräutigams Glück der Kritik der Welt zu opfern. Die Leute werden sagen, dass ein zu großer Altersunterschied besteht, als dass wir vollkommen glücklich sein könnten. Aber wenn zwei Menschen einander wirklich lieben, ist alles andere gleichgültig.
Ja, das Problem war nur, dass Alexander oder Sascha gar kein verarmter russischer Baron war, er war nur verarmt. Er dachte sich eine komplette Lebensgeschichte für Victoria aus. Seine Eltern seien reich gewesen und hätten in der Revolution alles verloren. Er habe sein Leben als Matrose verbracht, als Glücksspieler und das war alles kompletter Quatsch.
Das wissen wir aus seinen Memoiren. Ja, auch er hat welche geschrieben und er war sichtlich stolz auf seine Leistung. Er schreibt, ist es Wahrheit, dass du nunmehr Herr in diesem prunkvollen alten Schlosse bist, dass deine Existenz, um die du dich so lang und schwer gemüht und gequält hast, nunmehr gesichert ist?
Er und Victoria heirateten 1927 im Bonner Rathaus und anschließend noch mit einem traditionellen russischen Ritual im Palais Schaumburg.
Generalanzeiger für Bonn und Umgegend, 21. November 1927. In allerletzter Minute war bekannt geworden, dass die Ziviltrauung der Prinzessin Viktoria zu Schaumburg-Lippe mit dem Russen Subkov am Samstag stattfinden werde. Vielleicht nicht ohne Absicht war bisher die Bürgerschaft über den Tag der Trauung im Unklaren gelassen worden. Man wollte einen allzu großen Ansturm von Neugierigen vermeiden. Trotzdem sammelte sich nach und nach eine große Menschenmenge, die zum Teil durch eine Notiz im Generalanzeiger aufmerksam gemacht, auf alle Fälle einmal den weiteren Gang der Entwicklung abwarten wollte. Kurz nach 11:30 fuhr an dem Nebeneingang ein grünes Auto vor. »Da sind sie«, rief ein kluger Aufpasser. Aber er hatte nur halb wahr gesprochen, denn es war nur das Auto des Brautpaares. Das Brautpaar selbst kam zu Fuß. Am Hansaeck hatte das Paar das Auto verlassen, um die letzte Wegstrecke durch die Münsterstraße per Pedes zurückzulegen. Im Vorübergehen lächelten beide den wartenden Bonnern freundlich zu und ließen sich mit leichtem Kopfnicken knipsen.
Der neue Mann an Viktorias Seite fing nach der Hochzeit gleich an, ihr Geld auszugeben, unter anderem für ein Motorrad. Mit Viktoria auf dem Sozius fuhr er dann gerne durch die Gegend und somit hatten die Leute in Bonn wirklich immer etwas zu tratschen über sie.
Mit dem Eheglück war es dann schnell vorbei. Es fing an, als Alexander betrunken, gekokst hat er übrigens auch, einen Motorradunfall hatte, wobei dann festgestellt wurde, dass er auch keinen Führerschein hatte. Dann hatte er ein nächstes Projekt im Auge, und zwar eine Atlantiküberquerung im eigenen Flugzeug. Das Ehepaar wollte in Berlin ein Flugzeug kaufen. Dort betrank Subkov sich jedoch und geriet in eine Schlägerei. Er wurde verhaftet und auch wegen anderer Delikte drohte ihm dann eben die Ausweisung aus Deutschland. Spätestens da war Viktoria genervt, so schreibt ihre Biografin Uta Ditsche.
Viktoria hatte wohl nicht so den Überblick über ihre Finanzen und ihre Witwenrente, denn Alexander konnte mehr oder weniger alles ungestört ausgeben. Er kaufte einen Rennstall, teure Autos und wollte sogar noch ein anderes Schloss haben. Er setzte sich bald nach Brüssel ab, um der drohenden Verhaftung wegen dieser verschiedenen Delikte zu entgehen.
Und Viktoria musste anfangen, Schmuck und Einrichtungsgegenstände zu verpfänden, um die ganzen Schulden zu bezahlen. 1929 dann wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Alexander lebte inzwischen schon mit einer anderen Frau zusammen und arbeitete in einer Bar als Kellner, wo er damit warb, dass die Gäste sich vom Schwager des Kaisers bedienen lassen konnten.
Und dann entzog das Haus Schaumburg-Lippe Viktoria das Wohnrecht. Also sie flog aus dem Palais, weil sie nicht mehr zahlen konnte. Fast alles wurde versteigert. Viktoria zog dann ins Hotel Friede in Bad Godesberg-Mehlem. Heute ist das so eine Art Kunstraum. Und wollte von dort aus die Scheidung einreichen. Im November 1929 wurde sie mit Verdacht auf Bronchitis in ein Bonner Krankenhaus eingeliefert und starb am 13. November wohl an einer Lungenentzündung.
Ihr Ehemann reiste dann nach Bonn, führte sich hier wohl mal wieder unmöglich auf. Er wollte unbedingt ihre Leiche ausgehändigt bekommen und wurde schließlich nach einer durchzechten Nacht festgenommen.
Ja, eine sehr wilde, absurde Geschichte. Besonders traurig finde ich Viktorias letzte Worte ihrer Memoiren. Ich fühle, dass sich ein neues Leben vor mir eröffnet hat.
Ja, das war so hoffnungsvoll. Man hat total gemerkt, wie euphorisiert sie in dieser Zeit war, wie verliebt, als sie ihn eben kennengelernt und geheiratet hat. Und nachdem sie so viele Jahre in einer leidenschaftslosen Ehe war, wie wir jetzt mal vermuten, und nach den letzten schweren Kriegsjahren, schien sie gedacht zu haben, dass das Leben nochmal etwas richtig Tolles für sie bereithält.
Und in Bonn war sie zu der Zeit dann auch nur noch als exzentrisch und merkwürdig bekannt, wie sie ja auch öfter selber angedeutet hat.
Ja. Man hätte ihr auf jeden Fall ein anderes Ende gewünscht. Und was ich noch ganz interessant finde, ist, dass das ja so ein Paradebeispiel für Heiratsschwindel ist, was man ja auch heutzutage immer mal wieder liest bei den unterschiedlichen Berichten über irgendwelche Betrugsmaschen.
Ja, das stimmt. Das ist also auf gar keinen Fall was Neues. Damit sind wir jetzt auch am Ende angelangt dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns sehr gerne bei Spotify folgen oder bei der Streaming-Plattform eurer Wahl.
Bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal wird jetzt auch wieder regelmäßig sein. Also wir wollen wieder regelmäßig mit dem Podcast erscheinen. Das hat im Frühjahr leider aus privaten Gründen nicht geklappt. Aber wir sind jetzt zurück im regelmäßigen Modus und freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Bis dann.
Tschüss.
Das war Hinter Bonner Türen. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers. Weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Johanna Lübcke, Christine Ludewig und Andreas Deik. Sprecher Martin Busch. Grafik Sabrina Stamp.